Weil 10.000 Schritte sind schon recht viel.
Muskeln haben ja ganz, ganz viel mit Stoffwechsel zu tun. Dass diese 10.000 Schritte oder 7.000, was auch immer, eine gewisse Auswirkung auf Gesundheit und Krankheit haben.
Dass das Einfachste ist zum Überleben, dass wir gehen.
Laufen ist im Grunde genommen die grundlegendste Bewegung überhaupt, die wir machen.
Ja, das ist der erste Schritt in die Unbeweglichkeit.
Je älter die Menschen werden, desto öfter ist es einfach so und desto weniger wird überhaupt noch was Überflüssiges bewegt. Dass diese 7.000 Schritte, die sie jetzt rausgefunden haben, dass die eigentlich ein Klacks sind.
Herzlich willkommen zu Die Liebscher und die Brachts. Der Podcast mit Roland Liebscher-Bracht und Dr. Petra Bracht.
Tja, Roland, 10.000 Schritte pro Tag.
Hört sich viel an.
Ja, aber das hat irgendwie jeder im Kopf, würde ich mal denken, weil seit den 60er Jahren ist es die Zahl, die immer wieder erzählt wird, empfohlen wird. So viel Schritte braucht man am Tag, damit man gesund bleibt und nicht krank wird und überhaupt. Und wenn man krank ist, dass man anfängt, 10.000 Schritte zu laufen, um wieder gesund zu werden. Jetzt ist was ganz Spannendes passiert, weil nämlich diese Empfehlung, die hatte gar keinen wissenschaftlichen Hintergrund. Das ist irgendwie.
Aber es war trotzdem einleuchtend.
Ja, es war auch, man konnte es auch gut merken. Aber Forscher forschen halt gerne und da hat sich ein internationales Forscherteam zusammengetan und hat die Ergebnisse von 57 Studien zusammengefasst und kam zu doch einem erstaunlichen Ergebnis, was vielleicht das alles ein bisschen leichter macht, weil aus diesen 10.000 Schritten sind jetzt ein paar weniger geworden. Und deswegen würde ich euch gerne mal das Ergebnis zumindest vorlegen oder auch vorlesen. Das ist im Deutschen Ärzteblatt, also in unserer Fachzeitschrift veröffentlicht worden. Diese Metastudie, die ergab, dass bereits, Achtung, 7.000 Schritte am Tag das Risiko für einen vorzeitigen Tod fast um die Hälfte senken im Vergleich zu Menschen, die nur 2.000 Schritte am Tag zurücklegen. Und zwar bezogen auf die Todesursachen, also nicht nur, und zwar bezogen auf alle Todesursachen und nicht nur auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Da können wir ja nochmal nachher gesondert drüber reden, aber wir können trotzdem dranbleiben, obwohl ihr das Ergebnis jetzt schon wisst, weil wir werden nicht nur über diese 7.000 Schritte reden, sondern auch, was es mit dem Laufen überhaupt auf sich hat, damit ihr überhaupt einschätzen könnt, worum geht es denn da überhaupt? Warum sollen Schritte, ob jetzt 10.000, 7.000, völlig egal, warum sollen die irgendwas mit verschiedenen Ergebnissen auf die Krankheitsentwicklung zu tun haben? Und das machen wir nachher, um die Spannung ein bisschen hochzuhalten. Aber wie wolltest du jetzt einsteigen?
Ja, ich wollte sagen, dass ich ehrlich gesagt das mit den 7.000 Schritten ziemlich gut finde, weil 10.000 Schritte sind schon recht viel. Und 7.000 ist einfach ein ganzes Stück weniger. Und ich glaube, dass manchmal für den einen oder anderen so ein bisschen entlastender erscheinen kann. Und von daher glaube ich, dass das ganz gut ist, dass es jetzt diese Studie tatsächlich gibt.
Ja, wobei,
um es mal anfassbar. Warum schüttelst du den Kopf?
Ja, weil keiner, ich konnte mir vorher auch nicht so eine 10.000 Schritte vorstellen. Ich muss also gestehen, ich bin kein Schrittezähler bisher gewesen. Mhm. Ich habe immer mal gehört, habe ich schon meine 10.000 Schritte, konnte das zwar evolutionsbiologisch nachvollziehen, weil, fangen wir doch damit mal gerade an, weil das ist auch spannend, ja. Weil was passiert denn beim Laufen überhaupt? Wenn man in den Körper reinschaut, dann sieht man, dass Laufen eigentlich vor allen Dingen durch zwei Muskelgruppen gesteuert wird, sagen wir mal, oder angeregt wird. Und zwar, ich meine jetzt nur die Muskelgruppen, die mit dem Körperinneren was zu tun haben. Weil da spielen sich ja die Krankheiten ab. Da sind die ganzen inneren Organe, da ist das Herz, da ist die Leber, da sind die Nieren, da ist der ganze Verdauungstrakt und so weiter und so fort.
Die Lunge.
Und da gibt es einen Muskel, die Lunge. Und da gibt es einen Muskel, der ist ganz, ganz entscheidend für das Laufen. Das ist der Hüftbeuger. Also wie gesagt, auf die Hüfte bezogen und auf den Bauchraum bezogen. Weil dieser Hüftbeuger, müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr mal eure Beine anfasst, etwas an die Innenseite geht, Richtung Schritt, da beginnt ein ganz, ganz wichtiger Muskel. Wenn man da ein bisschen drauf drückt, merken die meisten auch, eine kleine Empfindlichkeit, weil der Muskel meistens verkürzt und gespannt und gereizt und gestresst ist. Und dann verläuft er über die Leiste und dann geht ein Teil geht über die Leiste dann ins Becken rein, ans Darmbein von innen, und der andere Teil, der geht von innen praktisch durch den Bauchraum durch an die Lendenwirbelsäule. Also praktisch quer durch. Und jetzt müsst ihr wissen, Muskeln haben ja ganz, ganz viel mit Stoffwechsel zu tun. Nicht nur, dass die Hormone produzieren, die sogenannten Muskelhormone, die Myokine. Da wird überhaupt erstmal Stoffwechsel erzeugt. Was ist Stoffwechsel? Stoffwechsel heißt Flüssigkeit fließen und Stoffe werden in diesen Flüssigkeiten transportiert. So könnte man es ganz vereinfacht mal sagen. Also stellt euch vor, da ist ein Fluss und ihr werft was rein. Da nimmt die Strömungsgeschwindigkeit des Flusses, das, was ihr reingeworfen habt, wenn das schwimmt, wird mitgenommen. Und genau das passiert im Körper auch. Und je mehr da fließt, je mehr Wasser vorhanden ist, also Flüssigkeit und die richtigen Nährstoffe, desto mehr Chance haben die, bei den Zellen anzukommen. Und bei diesem ganzen Prozess denken ja die meisten erstmal ans Herz. Ja, weil das schlägt ja und es pumpt ja. Aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, es gibt nicht nur die Autobahnen, das sind so die Hauptadern, die Hauptgefäße. Es gibt auch Landstraßen und es gibt kleinere Straßen und es gibt Feldwege und es gibt Trampelpfade und es gibt ganz, ganz viel kleinere Einheiten auch. Und man weiß aus der Biophysik, dass das Herz alleine diese ganzen kleinsten Röhrchen gar nicht durchfluten könnte. Da muss jetzt eine Hilfe ran und diese Hilfe ist die Bewegung. Und deswegen ist Bewegen immer auch gleich Stoffwechsel. Das ist wieder so ein faszinierendes Ding, dass praktisch, wenn man sich von A nach B bewegen will, um einen Apfel zu pflücken, dann sorgt dieser Weg von A nach B gleichzeitig dafür, dass die Stoffe, die der Apfel in den Körper gibt, im Körper verteilt werden können. Also super gut von der Biologie eingerichtet. Und das macht das Laufen halt. Weil wenn dieser Muskel bewegt wird und sich anspannt, dann wird gepumpt. Bei jedem Schritt wird gepumpt. Und das würde ich als Hauptursache dafür jetzt definieren, dass diese 10.000 Schritte oder 7.000, was auch immer, eine gewisse Auswirkung auf Gesundheit und Krankheit haben.
Ja, vor allen Dingen ist das das, was auch unsere Vorfahren schon immer haben tun müssen, nämlich zu laufen, damit sie überhaupt überlebensfähig waren. Weil wenn die Menschen, unsere Vorfahren, nicht mehr haben laufen können, dann war das einfach, genau.
Also nicht Todesurteil.
Nicht einfach, sondern es war.
Da gab es keinen Rollstuhl, da gab es keine Krücken. Ja. Da gab es keine Verfahren, um das irgendwie zu lösen. Das war einfach dann das Aus.
Und wenn sich das jetzt auch banal anhört, aber es ist tatsächlich so, dass das Einfachste ist zum Überleben, dass wir gehen, dass wir es trainieren können. Und alles, was wir nicht trainieren, das ist tatsächlich das, was wir einfach leider dann auch verlieren. Und so ist es halt mit dem Gehen ganz genauso. Also wir müssen auf jeden Fall, wir müssen laufen, damit wir uns auch täglich trainieren, weil
deswegen bin ich
alles, was nicht trainiert wird, verkümmert. Und so ist es tatsächlich so, wenn Menschen anfangen, nicht mehr zu gehen, das ist der erste Schritt in die Unbeweglichkeit, beziehungsweise auch in eine Vorstufe dessen, dass man eben dieses Leben dann auch nicht mehr in seiner vollen Vielfalt genießen kann und leider dann auch irgendwann gar nicht mehr.
Also das Spannende am Laufen ist im Grunde genommen die grundlegendste Bewegung überhaupt, die wir machen. Und zwar auf vielen Ebenen. Also erstens mal, was da passiert, und zweitens mal auch, wie wir es einsetzen, wie wir damit überleben. Also das Laufen ist eine Grundlage. Und ich habe immer wieder Phasen gehabt, wo ich weniger gejoggt bin, weniger gelaufen bin, viele, viele andere Sachen gemacht habe. Aber die letzten 40 Jahre, immer wieder bin ich drauf gekommen, dass das Laufen etwas macht, ja, was so eine Alleinstellung hat. Und das, was ich vorhin erklärt habe, was da im Hüftbeuger passiert, was da im Körperinneren passiert, hat viel damit zu tun. Auch nicht zu vergessen, beim Laufen muss ja Sauerstoff mehr in den Körper rein. Das heißt, unsere Lunge fängt mehr an zu pumpen, da ist mehr Bewegung drin. Also die innere Bewegung kommt durch Laufen massiv auf ganz natürlichem Wege zustande und quasi nebenbei beim Erledigen der Sachen, die halt im Leben erledigt werden müssen. Nur heute leider nicht mehr.
Ja.
Weil heute sitzen wir, fahren wir Auto, stehen auf der Rolltreppe. Ich weiß, wie soll
ich
das sagen.
Ich würde auch gerne mal was sagen. Ja. Ja, weil du nimmst mir alles immer vorweg.
Ach du willst jetzt sagen, was ich sagen wollte.
Ja,
okay, ich mache gerade mal fertig. Fahrstuhl waren wir.
Unfair.
Und Treppe. Nee, Treppe geht ja, aber wie heißt es? Rolltreppe, genau. Rolltreppe gibt's. Und es gibt so viele Erleichterungen, dass wir uns halt nicht mehr so bewegen, um von A nach B zu bekommen, dass wir das ersetzen müssen. Wobei wir wieder bei diesen 10 bzw. 7.000 Schritten wären.
Ja, also 7.000 sind es jetzt und das ist schon mal gut. Aber ich wollte noch mal was dazu sagen, zu diesem Laufen, weil es gibt noch zwei Sachen, die überhaupt selten erwähnt werden, warum Laufen auch so wichtig ist. Und zwar Laufen ist die beste Art und Weise, wie wir eine Übersäuerung durch Ernährung, durch Stress zum Beispiel auch loswerden, weil nämlich dann die Lunge viel besser aktiviert wird. Also wenn wir laufen, dann atmen wir mehr und dann atmen wir auch mehr aus und dadurch entsäuern wir. Und das nächste ist, was man auch noch oder was wir überhaupt noch nicht besprochen haben, ist, dass Laufen auch was mit unserer Balance zu tun hat. Das ist extrem wichtig, weil nur wenn wir in Balance sind, können wir auch Unebenheiten überstehen oder wir können mit Unebenheiten umgehen. Und das ist ja gerade bei älteren Menschen so gefährlich, dass die gar nicht mehr sicher sind in ihrem Laufen. Die werden immer unsicherer und unsicherer und fallen dann halt auch einfach mir nichts, dir nichts hin. Und ja, dann fängt einfach das an, was man eigentlich vermeiden sollte.
Womit wir jetzt eigentlich natürlich wieder mitten bei Liebschau und Pracht sind, weil dieser Effekt, der oft zu beobachten ist, ist ja der, es wird gesessen den ganzen Tag und man läuft mal in die Küche und man läuft mal auf die Toilette und man läuft mal zum Bett. Aber für viele Menschen war es dann auch schon. Und leider, je älter die Menschen werden, desto öfter ist es einfach so und desto weniger wird überhaupt noch was Überflüssiges bewegt. Aber das hat was damit zu tun, dass wir sitzen auf dem Stuhl, wir sitzen auf der Couch und irgendwann, das werden einige von euch vielleicht schon merken, kommt man gar nicht mehr so richtig gut hoch. Deswegen setzen sich viele ältere Menschen auch ungern in ein tiefes Sofa, weil sie wissen, sie kommen hinterher nicht mehr hoch. Warum kommen die nicht mehr hoch? Die kommen deswegen nicht mehr hoch, weil einfach die Kraft in den Muskeln nicht mehr da ist.
In den Beinen nicht mehr da.
Da kommen wir jetzt auf die Beine. Vorhin waren wir beim Hüftbeuger, da kommen wir jetzt auf die Beine eher zu sprechen, gell? Beine und Gesäß, die ja alle eine Rolle spielen. Und je mehr, wie Petra das sagt, je mehr wir das alles vernachlässigen, desto weniger ist es noch kräftig. Das artet ja dann dermaßen aus, dass dann so irgendwann sogar Toilettenerhöhungen eingebaut werden, weil die Menschen von der normalen Toilettenhöhe nicht mehr nach oben kommen. Einfach, weil die Kraft nicht mehr da ist.
Und deswegen meine Idee, ihr solltet das gerade mal probieren, wo ihr sitzt, egal, auch wenn ihr nur auf dem Stuhl sitzt, ob ihr einfach ganz leicht hochkommt, ohne euch abzustützen. Also das ist nämlich schon mal ein Zeichen dafür, dass ihr genügend Kraft in den Beinen habt und nicht erschrecken, wenn es nicht klappt. Das heißt nur, ihr müsst anfangen zu üben.
Und machen wir es mal ganz praktisch. Wenn ihr wollt oder wenn du willst, der dazuhört, dann stell dich mal kurz hin. Wir bleiben mal sitzen jetzt, weil wir sitzen ja in den Mikros. Ja? Stell dich bitte einfach mal hin. Du hörst uns ja noch. Stell dich einfach mal hin. Stell dich hin, gerade. Mach deine Füße schulterbreit, vielleicht die Füße ein bisschen nach außen gewinkelt, dass du einen schönen, stabilen, sicheren Stand hast. Ja? Und jetzt gehst du einfach mal in die Knie und bleibst mit dem Oberkörper so gerade, wie du es schaffst. Und wenn du runter gehst, dann wirst du merken, ab einem bestimmten Punkt, da möchtest du gerne die Fersen heben. Das machst du bitte nicht, weil das ist Teil der Übung, mal zu gucken, wie weit kommst du runter, ohne die Fersen heben zu müssen. Und ganz oft ist es so, dir geht es vielleicht auch so, dass du, sobald du jetzt ein Stückchen runterkommst, merkst, wenn du die Fersen nicht hebst, dann kippst du nach hinten. Weil dann wird der Körper irgendwie aus der Balance gebracht. Und eine ganz, ganz einfache Übung, um das täglich zu verbessern und um dafür zu sorgen, dass du in diesen tieferen Winkeln an Kraft nicht verlierst, wie das Petra gerade beschrieben hat, ist einmal am Tag oder auch dreimal am Tag, dürfen auch gern dreimal sein, einfach diese Übung machen, so tief gehen, wie die Fersen sich gerade nicht abheben, und sei nicht geschockt, wenn du nur ein Stück runterkommst und dann merkst, oh, das geht da gar nicht mehr, weil es wird jeden Tag ein Millimeter mehr. Und das jeden Tag ein paar Mal gemacht, dann wirst du dich wundern, wie du in 4 Wochen drauf bist, weil du hast eine ganz andere Stabilität, du hast eine ganz andere Kraft in den Beinen, eine ganz andere Sicherheit beim Laufen, nur durch diese einfache kleine Übung. Und bleib halt so lang unten in diesem Bereich, wo du gerade dann merkst, weiter geht's nicht, ohne die Fersen abheben zu müssen, bis deine Beine anfangen, weh zu tun vor Kraft, ein bisschen zu brennen vielleicht, und dann gehst du wieder hoch. Dann dauert es einen Moment, da ist das Brennen vorbei, und das war ein wunderbares Training. Das nur mal so zwischendurch schon, um zu vermeiden, dass du irgendwann auf der Couch sitzt und nicht mehr hochkommst, weil das ist einfach nur ein fehlendes Training. Aber jetzt mal zurück zu diesen 7000 Schritten, weil ich fand es vorhin ganz spannend.
Wie lange die dauern, ne?
Ja, ja, weil ich habe dir, Peter, auch gesagt, ich habe keinen Bezug zu 10.000 Schritten. Ja, ich
wusste, 10 oder 7? Also ich gehen ja jetzt mal von jetzt. den 7 aus.
Ist ja egal, einfach nur mal für euch. Also 7.000 Schritte, die bei langsamem Gehen, 4 Kilometer pro Stunde, also gemütliches Spazierengehen ist das, dauern die eine Stunde 18. Das ist schon ganz schön viel.
Ja.
Ja, Stunde 18 jeden Tag. Wer hat die Stunde 18? Nicht viele nehmen die sich.
Aber wir
lösen das gleich auf. Und das normale Gehen mit 5 Kilometer pro Stunde, ein zügiger Spaziergang nennt man das, das dauert plus minus eine Stunde und 2 Minuten. Und ein schnelles Gehen mit 6 Stundenkilometern, das ist schon sportlich. Das ist so Walken wahrscheinlich, gell? Da sind es 52 Minuten. Aber, das wollte Petra sagen.
Genau, ich wollte sagen, wir gehen ja nicht nur irgendwie Wege, sondern wir bewegen uns hoffentlich auch zu Hause. Und wenn wir, oder im Büro, wenn wir ab und zu mal aufstehen zwischendurch oder auch zur Arbeit hingehen oder im Haus selbst, wenn wir aufstehen zur Küche, zur Toilette, zum Arbeitsplatz oder auch im Büro, zur Kaffeestelle, zur Toilette, dann wieder vielleicht jemanden besuchen im Büro, dann haben wir natürlich auch ein bisschen was an Schritten, die wir da verbrauchen. Wie viel ist es denn im Durchschnitt?
Kann man noch genauer machen. Und zwar, die haben das rausgefunden, Büro- oder Homeoffice-Alltag,
ja,
ohne Spaziergang. Ne? Also nicht speziell lässt sich hier spazieren. Da sind das 2.000 bis 3.500 Schritte pro Tag. Das ist das, was Petra gesagt hat, zum Briefkasten, Küche, cool. Toilette und so ja. weiter, ein paar Treppen dabei. So, Haushaltstätigkeiten geht noch ein bisschen drüber hinaus. Da ist Kochen dabei, klar, Putzen, Wäsche waschen, Staubsaugen, und dann sind es schon mehr. Dann sind es 3.500 bis 5.000 Schritte. Und das finde ich spannend, weil 5.000 ist gar nicht mehr so weit weg von 7.000, ohne jetzt extra was dafür gemacht haben zu müssen. Ja? Und wenn man das dann noch ein bisschen steigert, wenn man im Haus und Garten aktiv wird, also Kochen, Kinder, Haustiere, Gartenarbeit, dann können das schon 5.000 bis 7.000 Schritte sein. Aber das ist schon eher eine aktive Hausarbeit, also nicht Schreibtisch, Küche, Toilette, sondern das ist schon große Familie vielleicht, viel auch mal aus dem Keller zu holen und so weiter und so fort. Aber dadurch wird es mal anfassbar und du siehst, dass diese 7.000 Schritte, die sie jetzt rausgefunden haben, dass die eigentlich ein Klacks sind. Die sind eigentlich ein Klacks. Also mach so eine mittlere Hausarbeit aus dem Beispiel jetzt und geh noch eine halbe Stunde spazieren,
dann hast du
die schon. Ja. Und das finde ich spannend, ja, weil man kann ja auch so viel anderes machen. Da kommen wir gleich noch drauf, was wir empfehlen, alles noch zu machen, darüber hinaus. Aber das ist schon echt beruhigend. Aber Petra, Frage an dich. Ja. Erzähl doch mal, was da genau passiert.
Ja, ich habe das hier. Und zwar 7.000 Schritte am Tag verringern der Studie zufolge das Risiko, an Demenz zu erkranken. Und zwar um 38%, das ist ja eine absolute Menge, ne? Das Risiko für Depression sinkt um 22% und das Risiko für Diabetes um 14%. Die Ergebnisse, die deuten zudem darauf hin, dass sich mit 7.000 Schritten auch das Risiko minimieren lässt, an Krebs zu erkranken oder aber auch zu stürzen. Was ich auch noch spannend fand. Wie sind die
Zahlen von Krebs? Ich habe sie hier, wenn du sie nicht hast. Also Krebsrisiko wird von 6% gesprochen. Das ist jetzt nicht so viel, aber immerhin. Ja. Und weniger Stürze im Alter um 28%. Und Herz-Kreislauf hatten wir auch glaube ich, noch nicht. 25%. Und die Hammerzahl ist ein minus 47% geringeres Risiko für vorzeitigen Tod. Und zwar mit allen Todesursachen. Und das ist 50%, das ist die Hälfte. Das ist schon der Hammer.
Ja, es erscheint mir jetzt wieder von den Zahlen, von diesen letzten Zahlen, ziemlich hoch, weil die Hälfte ist ja richtig viel.
Ja, ja, aber das
haben also sie ich meine, das ist eine Meta-Analyse und ja. Wenn es rauskommt, dann kommt es raus.
Ihr wisst ja, wie es mit Studien ist. Nicht ja. Alles so ganz genau nehmen, aber so grob die Hälfte. Und selbst wenn es dann nur ein Drittel ist, ist immer schon ganz schön schon, viel. Also ja. Es lohnt sich schon, da mal bewusst hinzugucken.
Ja, ganz genau. Aber wir sind ja noch gar nicht dabei, also wenn man auch noch, was man sonst noch machen kann, außer diesen 7000 Schritten. Aber vielleicht, was noch ganz wichtig wäre, ist zu sagen, dass wenn man nur 2000 Schritte geht, dann ist es für den Körper definitiv zu wenig. Das heißt also, auch wenn man zu Hause sich kaum bewegt und nur im Sessel sitzt und keine Hausarbeit mehr macht, sich dann einfach nur bedienen lässt oder sowas, das ist gar nicht gut. Und 1000 Schritte mehr bringt schon ganz schön viel mehr. Und das kann man sich antrainieren. Mhm. Man muss es nur machen.
Mhm. Genau, also die haben gesagt, also praktisch nicht bewegen oder fast nicht bewegen. Nicht bewegen geht da gar nicht, ne? Aber so überhaupt
schon.
Das Minimum nur machen. Das haben sie mit diesen 2.000 bis 3.000 Schritte bezeichnet. Und schon mal ab 4.000 Schritten, also nur 1.000 Schritte mehr, gab es schon messbare Ergebnisse. Ja. Aber ist doch auch klar, schaut doch mal, wenn wir an die Evolutionsbiologie glauben, ja, dass wir also uns menschlich entwickelt haben, und dann rumgewandert sind. Wir waren ja Wandergruppen, die rumgewandert sind auf Nahrungssuche. Und da waren das wahrscheinlich noch viel mehr als 10.000 Schritte, denke ich mir. Also da waren die damals ganz weit im sicheren Bereich.
Obwohl, Entschuldigung, lass mich gerade noch mal zwischendurch was sagen. Die haben ja auch geguckt, wie ist es, wenn man viel, viel mehr macht. Das bringt zwar noch ein bisschen mehr an Gesundheit, aber jetzt nicht in diesem Verhältnis wie zwischen den...
Was das Laufen angeht. Genau. Also ganz klar bitte verstehe, was Petra eben gesagt hat. Das heißt, die Kurve wird immer flacher, ja, je mehr Schritte noch dazukommen. Aber ist auch klar, deswegen werden wir gleich darüber reden, was man denn noch machen sollte, außer zu laufen. Mhm. Weil das ist halt eine Einflussgröße und die ist wichtig. Man weiß zum Beispiel, dass wenn man moderat joggt oder zügig walkt, so heißt es ja, dass die Hirndurchblutung um 30% zunimmt. Und der Kopf ist ja erstmal weit weg vom Gehapparat. Gell?
Also nur, um deswegen so klar auch zu machen, so viel weniger an Depressionen.
Wie die Biologie funktioniert.
Ist, genau. In Zahlen ist das ja schon vorhanden. Und das wissen wir, glaube ich, alle, die dann mal rausgehen und sich bewegen und draußen laufen. Weißt du, was ich gerade denke? Und meine Güte, wir haben ja immer Hunde gehabt. Und ich bin ja auch, da musst du ja rausgehen. Ne? Auch
noch das mal ist der große rausgehen. Vorteil beim Hund. Schon, ganz klar. Ich würde jeden, der lauffaul ist, und das sind eigentlich alle, weil der innere Schweinehund ist bei jedem eingebaut.
Hat's doch was mit Faulheit zu tun.
Ja, ich wollte nur dieses ganze Thema jetzt nicht aufmachen, weil dann zerreißt du irgendwie ein bisschen das 7000-Schritte-Thema.
Gehört halt auch dazu.
Nein, aber jetzt hast du mich rausgebracht.
Ja, ich habe gesagt, dass gegen Faulheit ein Hund eigentlich ganz gut hilft,
ja, wenn jemand. Ja, weil der Hund zwingt einfach abends nochmal rauszugehen, sonst macht er nämlich schlichtweg ins Haus. Und da das keiner will, ist das der Druck, der den eigenen Willen ersetzen kann. Der eigene Wille sagt, setz dich auf die Couch und ruh dich aus, bist doch nicht blöd und bewegst dich hier, ohne was davon zu haben, weil er überleben. Das ist nämlich, beschreibe ich immer so, dieses Faulheitsgehen, dieses Energiesparprogramm, was über Jahrmillionen, glaube ich, in uns eingebaut ist. Und da musst du einfach raus und machst automatisch deine, wie hieß es vorhin, 2000, 3000 Schritte abends mit dem Hund beim gemächlichen Viertelstunden, 20 Minuten Spaziergang.
Also es kommt ganz schnell eigentlich zusammen. Es ist jetzt hier kein Wunderwerk, das eigentlich von deinem Körper gebraucht wird, um gut zu funktionieren und auch für Gesundheit zu sorgen.
Aber was ich toll finde, sind die Tracker. Ja, das sind die Tracker, die Uhren oder was auch immer, oder einen Schrittzähler gibt es ja. weil das ist halt toll, weil das macht es anfassbar. Ihr wisst ja, ich bin Fan von genauen Zahlen. Ich gehe jeden Morgen auf die Waage, ich messe bestimmte Sachen und so. Später finde ich es so ein bisschen übertrieben, aber auch beim Schrittezählen finde ich es einfach gut, weil selbst wenn ich weiß, okay, ein Spaziergang so und so lange bringt ungefähr so und so viel, was es dann bei mir wirklich ist, weiß ich trotzdem nicht. Also, wenn ich so einen Tracker habe und ich sehe am Abend 7.225 Schritte, sage ich, super, da ist das Hauptding mit erledigt und kann mich darauf einrichten. Und wenn ich sehe, shit, das ist die Hälfte, dann muss ich mir überlegen, was ich machen kann. Ja? Und wenn es zu viel ist, denke ich mir, na, das hat zwar jetzt nicht doppelte Schrittzahl, doppelten Nutzen gebracht, aber doppelte Schrittzahl, jetzt geschätzt 20% mehr Nutzen, ist ja auch was Feines. Mhm. So wird es halt total anfassbar.
Ja.
Aber was ist denn, wenn man nicht laufen kann? Ja, weil du bist vielleicht jemand, der Knieschmerzen hat, wo die Hüfte kracht oder wehtut. Und was ist denn jetzt? Und da sage ich halt, neben dem Gehen, was man so als Grundlage der Bewegung bezeichnen kann, was wir also für uns tun müssen, ist ganz klar, unsere Übungen zu machen. Oder andere Übungen, die genauso wirken. Aber wenn du es in einer kürzeren Zeit mit einem optimalen Effekt haben willst, mit einer richtig ausgekochten Effizienz, dann machst du halt unsere Übungen. Es dauert am kürzesten und bringt am meisten. Sage ich einfach mal so. Ist meine Meinung, gibt es keine Studie zu. Ja? Und worum geht es da vor allen Dingen? Es geht vor allen Dingen bei älteren Menschen, wenn du dazugehörst, es geht ja um die Knie. Das häufigste sind die Knie und dann direkt gefolgt von der Hüfte. Hm. Und für die Hüfte und für die Knie gibt es ganz einfache Übungen. Also wenn du jetzt zuhörst und es noch nicht kennst und Liebschau und Pracht die Therapie noch nicht kennst und die Übung noch nicht kennst, bitte geh auf YouTube und gib bei Liebschau und Pracht Knieschmerzen ein oder Hüftschmerzen, je nachdem, was dir weh tut, oder Wadenschmerzen oder Achillessehnenprobleme, egal was. Du wirst Videos finden und dann machst du einfach diese Übungen. Und das ist Punkt Nummer 2. Also wir müssen Punkt Nummer 1, unsere 7000 Schritte leisten. Punkt Nummer 2, wir müssen, sollten, dürfen, ja,
können
die Übungen machen, falls das überhaupt nicht dazu kommt, zu viel zu gehen, weil das Knie halt es nicht zulässt, weil es wehtut. Und bitte auch keine Angst haben vor Arthrose oder vor anderen Dingen, die ja diagnostiziert werden oder von einem eingerissenen Meniskus. Ich habe es gerade wieder einen Fall gehabt von einem sehr bekannten Menschen, der hat sich leider operieren lassen. Und bevor ich ihm helfen konnte, weil da war ein Termin und es musste schnell gehen, aber dann hat sich im Nachhinein rauskristallisiert, das wäre wahrscheinlich auch ohne OP gegangen. Also bitte nicht gleich, wenn du dein Knie spürst und nicht laufen kannst, oder das Gleiche mit der Hüfte, nicht gleich jeder OP-Maßnahme folgen, weil immer mehr kommen ja Berichte raus. Neulich hatten wir ja gerade das Thema, wie war es bei der Hüfte? Ich glaube,
die Prozentzahl weiß
die
ich nicht mehr,
aber es ich will jetzt nicht falsch sagen, 70% oder so der Hüft-OPs
zu häufig.
Waren unnötig. Und bei den beiden Knien waren es auch
das war richtig viel.
80-85% oder sowas. Ja? Also immer eine zweite Meinung einholen oder noch viel einfacher, mach den Vermeidungstest, den Operationsvermeidungstest und mach einfach unsere Übungen und guck, wie es ist. Hm. Und egal, was du hast, ob du Arthrose hast, ob du Meniskuseinriss hast, ob du irgendwas anderes als Diagnose hast, irgendeine Entzündung oder sowas, versuch unsere Übungen. Und wenn die Übungen dazu führen, dass die Schmerzen runtergehen, dann kannst du davon ausgehen, dass das, was da diagnostiziert wurde, zwar im Körper vielleicht vorhanden ist, aber nichts mit dem Schmerz zu tun hat. Und Hand aufs Herz, warum lässt man sich operieren? Wegen Schmerzen und nicht wegen dem Fakt, dass da was eingerissen ist oder dass da irgendwie eine Arthrose drin ist. Deswegen lässt sich niemand operieren.
Ich würde gerne gerade noch was zu dem Thema Schmerzen sagen und Bewegungseinschränkungen. Ich hatte ja diesen Unfall mit meinem Fuß und ich habe gerade gestern zu einer Freundin gesagt, meine Güte, wie schlimm ist es eigentlich, wenn ein Fuß verletzt ist oder wenn ein Knie verletzt ist. Das ist ja unglaublich, wenn ich mir überlege, welche Einschränkungen ich in der ersten Zeit hatte. Das war schon massiv.
Schon spannend.
Also dann habe ich gedacht, dann doch lieber irgendwie die Hand verletzt, weil da hast du noch eine andere, dann musst du nicht laufen.
Wenn du jetzt am Computer arbeitest.
Ist schon richtig, aber
ich denke,
das Gehen ist eine Grundvoraussetzung.
Ja.
Das ist eine Grundvoraussetzung und ich habe das gerade erfahren und ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn du nicht gehen kannst, weil weil dein Knie was hat, deine Hüfte oder dein Fuß was hat. Vielleicht ist es sogar schlimmer noch, als wenn du was am Rücken hast.
Ich habe sofort die Lösung, weil dann gibst du einfach in YouTube, Liebschau Bracht, nicht einen Knieschmerz und Hüftschmerz, gibst du Fußschmerzen ein. Und auch da gibt es Übungen und die Chance ist sehr, sehr hoch, dass ich mal bei der Petra war, es jetzt ein Bänderriss, der dafür gesorgt hat, dass ein paar Tage da wenig ging. Aber da ist für ganz viel eine Lösung da, die dich dazu in der Lage versetzt, deine 7000 Schritte auch zu tun. Mhm. Deswegen, wir halten fest, 7000 Schritte und die Übungen, die dafür sorgen, dass man die 7000 Schritte überhaupt machen kann. Und natürlich geht es auch um Lebensqualität. Also würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, sich erstmal, erste Stufe mit unseren Übungen, die Schmerzen wegtrainieren.
Wenn du welche hast, ne? Wenn du keine hast, dann
lass mich doch mal
kannst du trotzdem was tun.
Weil ich das wollte jetzt alles mal schön nachvollziehbar aufreihen. Du hast Schmerzen, mach die Übung. Wenn die Übungen nicht helfen, geh zu einem unserer Therapeuten, Arzt, Heilpraktiker, Physiotherapeut, was du möchtest, der nach unserer Methode ausgebildet ist. Und der beweist dir nämlich in der ersten Behandlung oder der klärt mit dir in der ersten Behandlung, ob für deine Schmerzen der muskulär-fasziale Zustand verantwortlich ist, was er meistens ist, oder ist was anderes. Aber das kannst du wunderbar daran, zum Beispiel wenn du Arthrose hast und hast unheimliche Angst, so, ich kann jetzt nie mehr laufen, weil meine Arthrose operieren lassen will ich mich auch nicht, dann machst du einfach diese Übung fürs Knie und dann kann es sehr gut sein, dass bei Arthrose, auch stärkere Arthrose, die Schmerzen plötzlich abnehmen. Und da weißt du, aha, kann vielleicht Arthrose sein, aber meine Schmerzen kriege ich in den Griff. Also das ist der zweite Fall. Wenn du gar keine Schmerzen hast, dann merkst du vielleicht, dass du teilweise unbeweglich bist. Ja, dass du bei der Treppe nicht mehr den Fuß, das Bein richtig anheben kannst oder egal jetzt, denk dir irgendwas aus, du merkst irgendwelche Bewegungseinschränkungen, dann machst du die gleichen Übungen für die Steigerung der Beweglichkeit, weil die sind gleich. Also die Übungen, um die Schmerzen im Knie wegzubekommen, sind die gleichen, wie das Knie beweglicher zu machen. Weil die Schmerzen gehen bei uns weg, indem man sich beweglicher macht. Ja? Das ist eine ganz interessante Geschichte. Oder wenn du merkst, du bist kraftlos. Ja? Jetzt zum Beispiel mit der Übung, die ich vorhin gesagt habe. Du merkst, oh, du kannst kaum runter. Dann mach unsere Übung für den Oberschenkel, fürs Knie. Das ist eingeteilt. Und dann wirst du merken, aha, diese Übungen, die dehnen nicht nur und machen beweglicher, nein, sie kräftigen auch. Warum? Weil in unseren Übungen ist auch eine Kräftigung gleichzeitig eingebaut. So, jetzt haben wir das Thema eigentlich abgehakt, ne? Aber was brauchen wir denn sonst noch? Was brauchen wir noch? Wir haben jetzt gesagt, wir müssen laufen, gehen, 7000 Schritte. Und wir brauchen die Übungen, die uns in die Lage versetzen, überhaupt gehen zu können. Oder auch, dass der Körper insgesamt überhaupt funktioniert. Das ist ja Basis. Wir haben dieses Leben in einem Körper und dieser Körper, den haben wir, um ihn zu bewegen. Sonst bräuchten wir keinen Körper. Dann könnten wir aus Gehirn eine Nährlösung tun. Ich hoffe, dazu kommt es nie. Dann, das wird bald wahrscheinlich technisch sogar möglich sein, denke ich mir. Dann hat man zwar alle, ja. Doch, doch, guck mal, was die da alles schon machen. Aber ist egal jetzt. Auf jeden Fall, das ist nicht unsere Möglichkeit. Wir wollen ja den Körper, den wir haben in diesem Leben, Tempel der Seele, ja, schön aufräumen, ja. Funktionierend erhalten, dass das alles ja, im ganzen Körper so vonstatten gehen kann, wie das von der Biologie ausgedacht ist. Aber was brauchen wir jetzt noch? Denken wir mal ans Herz. Also wir brauchen irgendetwas, was das Herz trainiert. Und wenn jemand nur langsam läuft und langsam die Dehnungsübungen macht, dann ist das Herz vielleicht ganz gut drauf, aber bestimmt nicht optimal trainiert. Weil das Herz ist auch ein Muskel. Und Muskeln, die, wenn die gefordert werden, nicht überfordert, aber gefordert werden, dann werden sie stärker und ausdauernder, je nachdem, wie man sie fordert. Wenn sie unterfordert werden, dann nehmen sie ab. Das ist mit dem Herz und den Knochen genau das Gleiche. Ja, also alles in deinem Körper, was nicht gefordert wird, nimmt ab. Und um das Herz jetzt besonders zu fordern, wird eigentlich empfohlen, mindestens einmal am Tag das Herz in einen schnelleren Schlagrhythmus zu bringen.
Für wie lange?
Durch eine Anstrengung. Mhm. Weiß ich, was da empfohlen wird.
Weißt du nicht?
Muss man jetzt nicht überlegen, könnt ihr sofort googeln oder so, ja?
20 Minuten, glaube ich, oder je nachdem, beim Mittraining ist es ja ganz anders.
Ich wollte gerade sagen.
Geht's ganz schnell. Hat was damit zu tun, welche Intensität du dann auch aufbringst, ne?
Ganz
also
genau.
Deswegen müsst ihr dann gucken für das, was ihr macht.
Also irgendetwas zum Beispiel, wie man den Herzschlag spürbar schnell erhöhen kann. Du brauchst im Grunde genommen nur eine Treppe bei dir in der Wohnung oder im Hausflur, im Treppenhaus und gehst einfach eine Treppe oder auch zwei hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter, machst das 4-5 Mal und dann merkst du schon, dann merkst du nicht nur das Herz beginnt schneller zu schlagen und trainiert und Abfall kann rausgeworfen werden. Mhm. Auch die Atmung kommt und das Zwerchfell bewegt sich, weil auch das Zwerchfell ist ein Muskel und auch das Zwerchfell kann verkürzen und kann zu sehr anspannen. Also das ist so wunderbar vernetzt bei uns im Körper, das ist jedes Mal wieder ein Wunder, wenn man sich das überlegt.
Es gibt ja dann auch noch ganz viele andere Alternativen, um auch das Herz zu trainieren. Es gibt ja dieses Cardio-Training, da gibt es ja auch Gruppen in irgendwelchen Fitnessclubs dafür.
Gibt es ganz viel.
Aber du kannst natürlich auch aufs Fahrrad gehen, aufs Ergometer. Du kannst auf den Crosstrainer gehen. Was ich jetzt gerade für mich oder wir für uns auch ein bisschen entdecken, ist das Rudern.
Ja,
ne?
Aber Vorsicht, weil da müssen wir ein bisschen differenzieren jetzt. Weil es geht.
Sorry.
Ja, weil Ausdauertraining ist fürs Herz was anderes, als es einmal schnell richtig in hohen Puls zu bringen. Als dieses Hit-Training.
Also, du meinst hast du es, glaube ich, nicht deutlich genug gesagt.
Also, Hit-Training heißt hochintensives Training, ja. Und das hört sich jetzt nach Weltklasse-Sport an oder so, ja. Brauchst du gar keine Angst zu bekommen. Ein hochintensives Training merkst du selber daran, dass du, wenn du dieses Treppenbeispiel, was ich vorhin gesagt habe, 2-3 Mal gemacht hast, dann merkst du schon, okay, das reicht mir jetzt mal für heute. Und dann merkst du dann nach 3 Wochen, wenn du es jeden Tag einmal kurz machst, oh, jetzt kann ich die Treppe schon 2-3 Mal, dreimal statt zweimal hoch und runter laufen. Mhm. Und ich halte es trotzdem noch aus. Was Petra jetzt meint,
ist
eher eine Ausdauer. Mhm. Aber das ist ja auch, das geht einander über. Ja, Ausdauer in sehr geringen Belastungen ist fast schon beim Gehen. Und dann kann man es halt höher steigern, bis man bei diesem Hit landet. Und dieses Hit-Training sollte einfach nur 2, 3, 4 Minuten gemacht werden. Da gibt es verschiedene Intervalle. Aber wichtig dabei, wenn man sich da nicht in so eine ganz neue Welt von 1000-fach Informationen reinarbeiten müssen möchte, dann mach einfach. Hör auf dein Herz, geh die Treppe hoch und runter, 2-3 Mal und das ist das eine. Und das andere, was Peter Reis meint, das ist eher mit dem Rudern, mit dem Fahrradfahren, da geht es auch schon in eine höhere Schlagzahl rein, aber eher auf Ausdauer.
Ja, definitiv.
Mhm. Gut, wir sind fast durch, ja, so viel ist es gar nicht. Aber es fehlt noch eine ganz, ganz gravierend wichtige Sache. Und das ist das, was du mit Begeisterung machst und dich immer quälen lässt. Hoffentlich auf unter 8, 7,5. Mit was lässt du dich quälen? Bin ich jetzt nicht auf falsche Gedanken gekommen?
Mit was lasse ich mich quälen?
Ja, das sagst du mal, mein Quälbär.
Krafttraining.
Ja, natürlich.
Ach, das meinst du, ja.
Also was denn sonst?
Ja. Nee, ich wusste nicht, das ist ja so einfach. Ich denke manchmal, vielleicht willst du was ganz anderes. Ja, heute Morgen wieder. Und zwar genial gut. Im Übrigen, Krafttraining ist wirklich...
Warum ist Krafttraining so wichtig? Es gibt, wie heißt diese Krankheit, wo die Muskeln irgendwie weggehen?
Sarkopenie.
Die Sarkopenie, ja. Da mag es auch irgendwelche, keine Ahnung, Krankheitsbilder geben, wo im Körper was völlig auseinandergerät oder durcheinandergerät. Aber ich glaube, die meisten Sarkopenie-Fälle, oder machen wir es mal anders, was nicht angreifbar ist, die meisten Fälle von zu wenig Muskeln sind, dass diese Muskeln einfach nicht gefordert werden.
Das weiß man.
Ach, weiß man sogar.
Das
da ist doch keine
Grund.
Krankheit.
Das ist doch, so ein Trainingsergebnis. Es wird als, ja, aber... Also, wenn du so anfängst, dann kannst du auch sagen, Diabetes ist dadurch, dass man...
Ist ein Ernährungsfehler.
Ja, genau. Ja. Aber es ist schon als Krankheit auch. Also es ist eine Diagnose.
Damit du jetzt nicht verwirrt wirst durch unser Fachgesimpel hier. Ich kam eben gerade drauf, weil Muskeln, die nicht trainiert werden, die einfach nur schlaff auf der Couch hängen und nicht gefordert werden, nehmen immer mehr ab. Und da leider ältere Menschen... Ich hoffe, du bist älter und machst es nicht so, sondern weißt, dass es da was zu tun gibt. Ja? Wenn man dann wieder Bewegung aufnimmt und Bewegung den Wachstumsreiz der Muskeln in Gang setzt, dann wachsen die wieder und werden vor allen Dingen nicht mehr weniger, sondern werden immer mehr. Und man sagt ja, ja, im höheren Alter geht das nicht mehr. Völliges Missverständnis. Ja. Da wird die Bevölkerung beobachtet und es wird gesehen, ältere Menschen haben weniger Muskeln. Und daraus wird geschlossen, aha, im Alter verliert man mehr Muskeln. Was ein Quatsch. Im Alter verliert man dann Muskeln, wenn man sie nicht fordert, wenn man sie nicht bewegt und einsetzt. Und man verliert vielleicht ein bisschen, aber viel, viel weniger in dem Moment, wo die gefordert werden. Also ich baue ja auch, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste und ich baue meine Muskelmasse permanent auf. Und das werde ich auch, solange ich noch auf diesem Planeten sein darf, so fortführen.
Ich muss gerade lachen, weil du mir ja erzählt hast, dass dir deine Hemden nicht mehr passen, fällt mir gerade auf.
Und nicht, weil ich einen dicken Bauch bekommen habe.
Oh Mann, oh Mann, ja.
Ja, aber wirklich, also ich habe jetzt mein Krafttraining umbestellt. Das könnten wir nochmal zum extra Podcast machen. Aber ich merke, ich komme in meine ganzen tollen Hemden nicht mehr rein. Und nicht, weil da Fett hängt. Ja, das ist schon okay. Hier unten ist ein bisschen was, aber ansonsten, ich kann das nicht greifen. Greif mal, versuch mal zu greifen.
Roland, ich glaube es nicht. Nee, es ist alles gut.
Ja. Also, nur weil Peter so sagt, ich passe nicht mehr in meine Hemden. Ja. Es geht nicht um die Hosen, es geht um die Hemden. Ja. Weil der Oberkörper wird kräftiger.
Also eigentlich wollte er euch nur sagen, egal in welchem Alter du bist, du kannst deine Muskeln wieder auftrainieren und kannst sogar mehr draufpacken, als du jemals hattest, wenn du dabei bleibst.
Und du kannst aber wieder das erreichen, angenommen, du bist jetzt 75 und merkst, Mensch, das ist ganz schön nachgelassen. Und weißt aber, mit 50 hattest du noch richtig gute Muskulatur. Dann kannst du mit 75 dir die gleiche Muskulatur wieder drauf schaffen. Mhm. Das ist bitte jetzt keine abmahnbare 100%-Aussage. Ja? Da muss man ja aufpassen, dass wir nicht wieder irgendwie da Schwierigkeiten bekommen bei dem, was wir sagen. Aber du kannst, wenn du trainierst, die Muskeln wieder in diesen Zustand bringen. Vielleicht 1% weniger als vorher, aber du kannst sicher sein, das weiß man auch aus Studien, Muskeln haben ein sogenanntes Muskelgedächtnis. Das bedeutet, man hat untersucht und festgestellt, dass Menschen, die beispielsweise in ihrer Jugend bis 35 viel Sport gemacht haben, sehr muskulös waren, dass es denen deutlich leichter fällt, im höheren Alter wieder Muskeln aufzubauen als anderen, was ja auch logisch ist. Weil wenn es der Körper schon mal gemacht hat, dann erinnert er sich ja dran und dann sind ja die ganzen Vorgänge schon praktisch vorgegeben.
Also ich würde gerne noch mal was zum Alter sagen, also weil du von 75-Jährigen gesprochen hast. Also ich denke, es sind auch Menschen dabei, die um einiges jünger sind, weil es ist tatsächlich so, dass Ende 40, Anfang 50 die Muskulatur schon mehr abbaut, deswegen, weil Leute nämlich auch immer fauler werden. Und das Ding ist auch gerade bei uns Frauen, ich muss es einfach sagen, durch diese Wechseljahressituation oder die Perimenopause, also alles, was sich darum bewegt, das ist ja nicht so ganz einfach. Und anstatt, dass man sich dann zurückzieht und gar nichts mehr tun, ist genau da die Zeit, wo man anfangen soll, sich zu bewegen. Also und zwar alles. Diese sieben Schritte.
Wir sind noch nicht fertig.
Nein, ich bin aber doch für diese Frauen, wollte ich das sagen.
Okay.
Diese sieben Schritte. Aber auch ganz wichtig ist das Krafttraining in dieser Zeit. Weil es macht nämlich auch was mit deinem Kopf und macht dann wieder was mit deinem Body und so weiter und so fort. Also macht es. Und für euch Herren, die ihr zuhört, bitte, ihr habt zwar keine Perimenopause in dem Sinne, aber es wird trotzdem diskutiert, dass bei euch auch die Hormone so ein bisschen in Schwanken kommen. Also
deswegen
bitte
holt
auch
euch Muskelhormone.
Auch eine gute Idee. Auch ihr solltet was tun, einfach um leistungsfähig und so zu sein, wie ihr es eben dann gerade seid oder noch besser werdet, um dann, wenn ihr jetzt 50 seid, mit 75 einfach auch noch ganz, ganz fit seid, weil dann gibt's eine andere Aufgabe für euch, dann seid ihr vielleicht Großeltern und habt da was zu tun.
Aber das hört sich jetzt total nach Ende an, ist noch nicht zu Ende. Weil ich hab
Wie nach Ende?
War
nach was zum Ende denn?
Ja, das war so eine Art Abschlusskundgebung.
Nein, das war keine Kundgebung, es ging darum, dass wir hier auch Zuhörer haben, die nicht 75 sind, sondern auch jünger sind und die müssen genauso was für sich tun, ja?
Ich habe eine gute Botschaft und zwar Krafttraining. Ihr habt sogar in unseren Übungen ein Krafttraining eingebaut. Da ist ein Krafttraining drin. Wir dehnen nämlich nicht nur, um die Schmerzen wegzubekommen. Wir kräftigen auch, aber auf eine ganz spezielle Art und Weise. Für die Übung noch nicht kennen, ich erkläre es ganz kurz. wir dehnen, aber dann haben wir auch Phasen pro Übung, wo wir in der Dehnung diesen Muskel, der gedehnt wird, so viel wie möglich anspannen, also ein Maximalkrafttraining machen. Und der große Vorteil bei diesem Krafttraining in unseren Übungen ist, dass dann die Verkürzung, die normalerweise beim Krafttraining passiert, viel, viel weniger stark ausfällt. Das haben vielleicht hast du die Erfahrung schon gemacht, du warst im Fitnesscenter, hast angefangen zu pumpen und Gewichte zu bewegen, hast gemerkt, oh, irgendwie bin ich nicht mehr so richtig beweglich. Ganz klar, weil oft wird so trainiert, dass Muskeln einfach sich dann immer wieder zusammenziehen und muss der merken, bei jeder Kontraktion bleibt eine Restkontraktion, eine Erinnerung. Mhm. Und wenn diese Restkontraktionen sich immer weiter aufaddieren, ohne auch mal rausgedehnt oder rausbewegt zu werden, dann gibt es immer mehr Probleme. Das hast du bei dem Krafttraining nicht. Beim anderen Krafttraining machst du es einfach so, du trainierst meinetwegen was mit Gewichten, was an Maschinen und merkst, oh, meine Schulter, die spannt immer mehr, vielleicht kriegst du sogar Schmerzen. Dann mach das weiter, aber kombiniere unsere Übungen damit. Wie ging's? YouTube, Schulterschmerzen, Übungen machen und das parallel schalten.
Sag mal, Roland, da fällt mir gerade was ein, weil das mit dem gleichzeitigen Krafttraining, das war ja nicht von Anfang an so.
Nee, es hat ja eine 38-jährige Entwicklung gegeben.
Das finde ich einfach so spannend. Seit wann bauen wir das jetzt mit ein?
Also ich mache das ja schon ewig, aber wir haben ja in der Ausbildung, ich schätze mal, das ist seit 5 Jahren gefühlt, ja, oder seit 7 Jahren. Auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, wenn ihr euch das interessiert mit diesem Krafttraining, ja, weil das ist noch nicht in allen Videos auf YouTube zu sehen, weil ich es halt irgendwann eingesetzt habe, dann müsst ihr unbedingt mal in unsere App gehen, weil letztendlich, ja, jeder, der mit Schmerzen was zu tun hat, sich beweglicher machen möchte, der seine Muskeln erhalten will, der...
Also vielleicht sogar noch zulegen möchte.
Der noch ein bisschen zulegen möchte, wie auch immer, der sich halt fit machen möchte immer mehr, der muss unbedingt mal bitte unsere App ausprobieren. Probier die mal aus. Weil wir machen beispielsweise jeden Morgen ein 8-Minuten-Training. Das hat es in sich von der Effizienz her. Da passiert so viel. Wir machen jeden Sonntag und immer neue Trainings, 365 Tage im Jahr. Ich nehme die immer neu auf und wir spielen die immer neu aus. Nichts Konserven und so. Deswegen ist auch immer Entwicklung drin. Geh da mal rein, da gibt es auch eine Testphase. Und wenn du deine Muskeln am ganzen Körper, quer durch den Körper, von oben bis unten immer fitter machen willst, dann solltest du unbedingt das mit deinen Sachen, die du selber schon machst, kombinieren.
So, und nach all dem, was du jetzt gehört hast, gibt es gar keinen Grund mehr zu sagen, ich habe dafür gar keine Zeit, weil das ist nämlich die häufigste Reaktion darauf, wenn jemand gesagt bekommt, und da kommen wir wieder an den Anfang zurück, 7 Schritte am Tag ist wichtig. 7.000 Schritte.
Oh meine Güte. Die Frau Doktor hat gesprochen.
Ja, die Frau Doktor, 7 ja. Schritte. 7.000 Schritte am Tag sind einfach wichtig. Und die sagen dann, ich habe keine Zeit. Das ist einfach sehr, sehr verkehrt, so zu reagieren, weil wenn du diese ganzen 7.000 Schritte aufteilst in die einzelnen Abteilungen, die wir da jetzt genannt haben. Also ich weiß jetzt nicht zum Beispiel, wie sieht denn das eigentlich aus mit Krafttraining? Wie zählt das denn für die Schritte zum Beispiel da rein?
Das zählt mit Sicherheit da rein.
Das zählt nämlich auch,
aber das,
ne,
ist bisher nicht untersucht, ja, und man kann es einfach nur intuitiv jetzt beschreiben. Ja. Also ganz klar ist es so, dass das Gehen den ganzen Körper anspricht. Vor allen Dingen Beine, dann über den Hüftbeuger den Rumpf rein, die Armbewegung ist auch dabei, es strömt alles mehr, Blutdruck steigt, Gehirn wird mehr durchblutet, da ist alles drin. Ja. Es ist letztendlich in jedem Training immer alles drin, ja, aber von den angesprochenen Gebieten halt unterschiedlich gewichtet. Ja. Aber ich denke, wenn ihr es so macht, wenn ihr diese 7.000 Schritte erfüllt, wenn ihr dort, wo es im Körper klemmt, unsere Dehnübungen macht, diese 8 Minuten von montags bis samstags und 30 Minuten sonntags, diese Dehnübungen bei uns, wo das Krafttraining eingebaut ist, ich denke, das ist ein Wert, darf ich mal angeben? Ich glaube, das ist ein Wert von ungefähr 20.000 Schritten, was den Effekt auf den Körper angeht. Aber das ist keine wissenschaftliche Aussage. Ja,
da wäre ich jetzt auch mal ein bisschen zurückhaltend.
Das ist die Überzeugung von mir, was diese Übungen angeht. Und ich mache ja alles. Ich mache nicht nur unsere Übungen. Ich gehe auch laufen. Ich mache ja Krafttraining. Ich mache HIIT-Training. Ich mache jeden Mittwoch 150 Burpees. wo viele mich für verrückt halten.
Loswerden,
muss ich wieder ein bisschen
oh,
angeben.
Mann,
nein, weil mein Fitnesstrainer, den ich ja auch habe, der Christoph, der hat mir gesagt, also von 100 Leuten machen das maximal 2, vielleicht sogar keine.
In deinem Alter?
In meinem, ja, aha, natürlich in meinem Alter.
Das wäre schon mal wichtig, das auch
zu sagen. Ja klar, junge Leute mit 25 machen es zwar auch nicht, aber die könnten es.
Ja, aber ich wollte noch was anderes sagen wegen der Zeit, weil viele Leute sagen, die haben gar keine Zeit. Aber ich kann euch einfach nur sagen, dadurch, dass ihr all das, was wir jetzt gesagt haben, also teilweise oder wie auch immer umsetzt, gewinnt ihr unglaublich viel Lebenszeit und vor allen Dingen Lebensqualität. Also dieses Argument, ich habe keine Zeit dafür, das ist für mich, es ist für mich einfach gar kein Argument.
Das ist ein super guter Hinweis von der Petra, weil wir wollen es dann halt doch nochmal auf kurz jetzt, weil es bei der Übung einfach reingehört. Und zwar, wir sagen, das Energiesparprogramm, was wir uns in Jahrmillionen, wenn man jetzt evolutionsbiologisch argumentiert, was sich da eingerichtet hat, das hält uns davon ab, uns zu bewegen, wenn es nicht dem Überleben dient. Mhm. So, heute haben wir einen Kühlschrank und wir haben das Auto und wir haben das alles. Also wir können überleben, ohne dass wir uns bewegen. Und das ist in der Evolution eigentlich nicht vorgesehen. Und deswegen, jeder hat diesen inneren Schweinehund. Ich kenne keinen Menschen, der diesen inneren Schweinehund nicht hat.
Sag doch mal, dass du ihn auch hast.
Ja, natürlich.
Ja, weil
der
es
einzige
klingt
Grund,
manchmal so,
nee, der als einzige Grund,
hättest du irgendwie, hätte man den vergessen bei dir mit irgendwie
Mein Thema ist halt, Gott sei Dank, ich mache Kampfkunst, seitdem ich 9 Jahre alt bin und ich bin es gewohnt zu trainieren und ich bin es gewohnt, jeden Tag zu trainieren und das ist nichts als eine Gewöhnung. Ich habe mir eine Routine aufgebaut und ich habe im Lauf der Jahrzehnte meine Routinen immer wieder dem, was ich gerade aktuell gemacht habe, angepasst. Und als es dann losging vor 38 Jahren mit der Schmerztherapie, habe ich angefangen, die Routine auch darauf abzustellen. Was letztendlich dann nur hieß, okay, zum Laufen, Fahrradfahren, Rudern, Crosstrainer machen und Krafttraining kommen halt noch die Übungen dazu. Aber letztendlich ist es ganz einfach. Nimm dir was. Also wenn du jetzt noch nichts gemacht hast, wenn du jetzt derjenige bist oder wenn du diejenige bist, die sich denkt, oh shit, da muss ich ja 7000 Schritte muss ich ja machen, dann bitte Folgendes machen. Hol dir so einen Schrittzähler. Petra protestiert gleich wieder, ist mir egal. Hol dir einen Schrittzähler und krieg mal die Ist-Situation wirklich schwarz auf weiß. Peter, unser Freund, sagt immer, Zahlen. Nicht da so rumvermuten. Hat er auch völlig recht, ja?
Ich bin weil hier aus dem Bauch
nachher schlafe ich 3 Wochen nicht, weil ich denke, ich habe nur 5000 Schritte, dabei sind 7500. Ja, who knows? Mhm. Also, stell erstmal den Ist-Zustand fest. Beobachte 2-3 Tage, wo deine Schrittzahl eigentlich liegt. Und da kommt was raus. Und dann kommt da vielleicht raus 4000. Mhm. Und da weißt du schon, ich bin gar nicht so schlecht, weil schon bei 4000 hat man ja gesagt, gibt es einen Effekt, der gesundheitlich sich positiv auswirkt. Und dann weißt du, 3000 fehlen mir. Und dann gehst du in ChatGPT oder nach Google oder sonst was und guckst bei der Bewegung, die du machen möchtest, also bei diesem, ob du jetzt langsam gehst oder mittelschnell gehst oder ganz stramm gehst oder ob du joggst, was auch immer, wann habe ich einen Effekt von ungefähr 7000 Schritten und dann machst du das einfach. Und das wäre erstmal so ein Minimum. Damit würde ich anfangen. Und dann gibt es, das hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte rauskristallisiert, ein ganz einfaches Verfahren, was die Psyche rumdreht. Nämlich, wir haben das Schleifenroutine genannt. Den Aufbau einer Schleifenroutine. Wie geht es? Du nimmst dir jetzt vor, zum Beispiel 20 Minuten musst du einmal am Tag zügig laufen, dann bist du auf deinem Stand. Da kann man jetzt nicht sagen, mach weniger, könnte man auch nochmal, aber dann würde ich wirklich sagen, nimm dir vor, diese 20 Minuten zu machen oder such dir was anderes, wo es noch kürzer geht, indem du halt schneller läufst, ja, die Schritte schneller gestaltest. Dann brauchst du vielleicht nur 10 Minuten, 12 Minuten, wie auch immer. So, und wenn du das eine Woche geschafft hast, dann darfst du, also wir sprechen immer eine Woche von 6 Tagen, ja, wir haben immer gesagt, oder sage ich auch immer, ein Tag ist Ruhepause. Und ich bin da ein bisschen so, Sonntag ist der Ruhetag, sonntags versuche ich nichts zu machen. Aber Montag bis Samstag hakst du ab. Schreib das auf. Hol dir einen Kalender, wo du reinschreibst, 3000 Schritte, haken. Das motiviert. Das sind lauter so kleine Tricks. Ja? Erzähl es auch rum. Erzähl deinem Lebenspartner, deiner Lebenspartnerin, in deinem Freundeskreis, keine Ahnung, im Sport, im Family. Büro, erzähl rum. Ich mache jetzt pro Tag 3000 Schritte mehr als die, die ich überhaupt mache. Also Selbstverpflichtung anderen gegenüber. Da muss es dir peinlich sein, wenn dich nach 3 Wochen jemand fragt, und machst deine Schritte noch? Und da du das vermeiden willst, ist es ein kleines Schubser dahin, das zu machen. Und die Woche drauf, weil du weißt nämlich, eigentlich müsstest du eine Schulterübung machen, weil deine Schulter klemmt. Eine Übung dauert bei uns 2 Minuten. Die Woche drauf nimmst du 2 Minuten Schulterübung dazu. Und dann guckst du, hältst du in der 2. Woche aus diese 12 Minuten von deinem Laufen plus 2 Minuten Schulterübung. Auf was will ich hinaus? Jedes Mal, wenn du es schaffst, darfst du in der Folgewoche mehr dazu nehmen. Wenn du es nicht schaffst, musst du auf deinem Stand bleiben. Und wenn du jetzt wiederholt es nicht schaffst und merkst, keine Chance, dann musst du es noch ein bisschen verringern. Dann musst du dir sagen, okay, ich brauche zwar 3000 Schritte, um auf meine 7000 Schritte zu kommen, aber ich fange an, indem ich statt den 3000 erstmal 1500 mir hole. Das dauert dann nach Adam Riese 6 Minuten und nicht 12 Minuten. Also ich glaube, das Prinzip wird klar. Ist klar geworden oder habe ich das zu kompliziert ausgedrückt jetzt?
Ja, ich denke schon. Aber das ist Roland. Das bin, ehrlich gesagt, das bin nicht unbedingt ich. Ich bin nicht so jemand mit...
Dann erklär mir, wie du es machst.
Ich mache das aus meinem Gefühl heraus.
Entschuldigung, das Lachen ist liebevoll gemeint, weil ich liebe meine Frau.
Das hat sich aber nicht so angehört, ja.
Doch. Ja, nein, doch. Aber ich würde euch empfehlen, ich würde es nicht nach Gefühl machen. Das erinnert mich daran, dass dass es Leute gibt, die zum Beispiel sagen, erinnere dich nach deinem Gefühl. Ja? Und dann schaue ich mir die Pizza rein und das Ei. Lass mich gerade fertig machen. Dann schaue ich mir das Pizza rein und die Eis.
Das
Eis und die Pizza, ja. Weil ich fühle mich ja gut und mache das völlig Falsche. Also das Gefühl würde ich da nicht einsetzen. Weil was sagt das Gefühl? Petra, bleib liegen, das Aufstehen, ist Regen.
Gefühl sagt der Petra, so geht es nicht, du musst
das tun. Ist dein Wille und nicht dein Gefühl.
Ja, okay, meine Güte, aber trotzdem.
Da müssen wir wirklich.
Eieiei.
Nee, da schaffen wir sonst Verwirrung, weil wenn die von dir hören, mach das nach Gefühl. Dann fühle ich mich nicht so und mach's nicht, das funktioniert nicht. Also du brauchst einen Plan.
Und also manchmal habe ich ja auch.
Gehört dazu.
Also zu dem Thema Plan. Ich habe, an manchen Monaten habe ich einen Plan, aber ich bin einfach nicht so ein Planmensch für das ganze Jahr über. Das bin ich einfach nicht und das ist auch gut so.
Fallen halt Tage aus, wo man eigentlich was machen müsste, aber nichts macht.
Na, das weiß ich nicht unbedingt. Also das kann jeder machen, wie er will. Diese Schleifenroutine ist sicherlich gut für Leute, die so mit abhaken und so kontinuierlich sind.
Nee, die Schleifenroutine ist für alle gut, die sonst nicht schaffen. Weil es gibt ja auch welche, die sagen, die machen sich einen Plan und die machen es dann auch. Dazu gehöre ich.
Ja.
Aber auch nicht, weil ich toll bin oder so, sondern weil ich das schon viele Jahrzehnte geübt habe, wie man sich einen Plan macht. Und dann ist der Wille praktisch schon das Instrument, was ganz klar sagt, okay, Plan wird erfüllt. Aber selbst ich würde dann natürlich, wenn ich merke, es geht nicht, auf die Schleifenroutine gehen. Und die Schleifenroutine ist für jeden Menschen. Das ist nicht nur für Menschen mit Zahlen. Das ist für die Menschen, die von sich selbst wissen, jedes Jahr zum Jahresende nehme ich mir was Neues vor, ja, für Silvester. Und ich will dann besser essen, blablabla, das kennt er alles, ja, und dann macht man es nicht mehr. Aber es geht halt... Mit einem gewissen Vorhaben, und wir hatten gesagt, das Vorhaben klein halten, dann warten, bis das kleine Vorhaben sich eine Woche bewährt hat oder auch 2 Wochen, wie auch immer, und dann ganz langsam was dazunehmen. Und Petra, aus dem Gefühl raus, das weißt du auch, wir sind seit Jahrzehnten dran, das mit Patienten klarzukriegen, dass die ihre Übungen machen.
Stimmt, ja.
Und wir haben das erst ganz spät angefangen zu sagen, mach wenig. Es geht bei den Übungen so weit, dass ich sage, pass mal auf, wenn du es nicht auf die Reihe kriegst, ja, so eine Übung von lächerlichen 2 Minuten zu machen, dann mach nur die Position. Geh in die Position, 10 Sekunden rein und wieder raus. Und dann machst du das eine Woche lang und du darfst nicht mehr als die 10 Sekunden machen. Mhm. Und da haben mir schon viele erzählt, Roland, shit, das funktioniert. Weil in der zweiten Woche denke ich, was soll denn der Bullshit? Da 10 Sekunden nur reingehen, ich will die ganze Übung machen. Und das habe ich vorhin anfangs gemeint mit die Psyche rumdrehen. Aber wir machen noch mehr Hardcore, um das klarzumachen, dass es für jeden geeignet ist. In dem Moment, wo auch das nicht geht, ich kriege es nicht geregelt, mir die Matte hinzulegen und da drauf zu gehen, 10 Sekunden. Dann lege ich nur die Matte hin und räume sie direkt wieder weg. Mhm. Und nach einer Woche komme ich mir blöd vor und denke mir dann, oh, das habe ich die Matte schon da hingelegt, jetzt gehe ich auch 10 Sekunden da drauf. Und wenn noch nicht mal das Matte hinlegen klappt, dann gucke ich mir die Übung in der App oder in YouTube einfach 20 Sekunden an.
Deswegen gucken Leute so gerne Fußball oder was?
Das würde ich jetzt nicht vergleichen, weil die gucken ja nicht Fußball, um dann Fußball zu spielen. Die wenigsten machen das. Mhm. Nee, aber guck dir die Übung an und da passiert was, was Hochleistungssportler immer machen, mhm. Abfahrtsläufer, Fußballer, was auch immer, die stellen sich mental die körperliche Aktivität vor, dann gibt es schon Synapsen, die sich entsprechend koordinieren im Gehirn für diese Bewegung, dann fällt die Bewegung auch leichter und man muss erstmal sein Allerwertesten nicht in Bewegung setzen, was für die meisten das Schwerste ist. Ja? Mhm. Also mir wird dabei gerade klar, wir sollten mal wieder einen Podcast machen, haben wir schon mal gemacht, über Routinenaufbau. Mhm. Da kann man viel drüber erzählen.
Ich weiß es nicht mehr, ja. Aber...
Aber ich denke, das okay. War jetzt so, ja. Um das Gehen irgendwie ins Leben reinzubringen, war die Dosierung gut. Vielleicht könnte man aber, wenn es mehr interessiert, wenn man nur mal eine kleine Werbung, und zwar unser neues Buch Lange gut leben.
Wir haben dieses Buch geschrieben und in diesem Buch haben wir natürlich auch, also haben wir richtig gute Studien mitverarbeitet, um auch diese
Schleifenroutine,
das ist ja unsere Erfahrung. Letzten Endes dann auch umzusetzen. Das hat alles auch einen wissenschaftlichen Hintergrund. Und von daher probiert es auf jeden Fall einfach mal aus, weil ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen, der schon ganz oft gesagt hat, ich will und es nicht geschafft hat, durchaus die Möglichkeit ist, um es dann tatsächlich umzusetzen.
Hm? Ja. Okay. Da sind wir durch.
Sind wir durch für heute?
Ich glaube schon, Jetzt kommt es darauf an, dass du deine 7000 Schritte machst. Ja, egal jetzt wie, aber mach sie bitte.
Und freu dich, dass du es machst und weiß einfach, was du alles Gutes für dich tust.
Und wenn es dir jetzt gefallen hat, dann auf Spotify und Apple, das weiß ich inzwischen,
was
bitte
denn?
Eine gute Bewertung hinterlassen.
Eine Bewertung, ja? Das wäre schön.
Ciao.
Tschüss.